Ja, vielen Dank, Willi, für die freundliche Aufnahme. Das macht das Predigen immer leicht, wenn man empfangen wird. Und ich bete dafür und habe dafür gebetet, dass ihr auch das Wort des Herrn heute Morgen empfangen könnt, dass ihr weit offen seid für das, was Gott zu euch sagen möchte, was Gott hineinlegen möchte. Und ich glaube, dass Gott zu uns heute Morgen unter anderem sagen möchte, werdet wie die Kinder. Diese Schlichtheit, diese Unkompliziertheit, dieses kindliche Vertrauen wieder neu zu erlangen, sagen, Herr, einfach wie ein Kind komme ich zu dir. Unkompliziert, ohne Wenn und Aber. Ich habe einfach nur Sehnsucht. Ich habe einfach nur Bedürfnis nach dir, meinem Vater im Himmel. Denn wir haben nicht wiederum einen knechtischen Geist empfangen, sagt Paulus. Dass wir wiederum uns fürchten müssten. Dass wir wieder kompliziert und voller Schmerz und voller Agonie zu Gott kommen müssten, voller Angst, was passiert als nächstes, sondern wir haben einen kindlichen Geist empfangen, indem wir rufen, Abba, lieber Papa, lieber Vater. Wenn ich in Weinstadt bin, dann erinnere ich mich immer an die erste Phase meines Dienstes, denn hier begann's. Da drüben in der Realschule in Weinstadt in Beutelsbach, wo ich zum ersten Mal gerufen wurde, vom Herrn zu dienen. Da war ich gerade so 9 Monate lang gläubig, noch jung und frisch im Glauben, aus einem schrecklichen Leben herausgekommen. Meine Mutter war schon an Krebs verstorben, mein Vater hat wieder geheiratet, wir sind nach Endersbach gezogen. Und ich kam hier in die Realschule, nachdem ich 2 Mal sitzen geblieben war, aufgrund meines liederlichen Lebenswandels. Aber der Herr war mir begegnet und hat mich in seiner Liebe herausgeholt, aus dieser Zerrissenheit, aus dieser Zerbrochenheit, aus diesen Süchten und Kriminalität und was alles in meinem Leben war. Und schon neun Monate später rief er mich und sagt, Michael, missionier die Schule. Das würde ich nie machen. Nach nur 9 Monaten. Ich hatte noch kaum eine Ahnung vom Wort Gottes. Vielleicht ist es manchmal auch ein Vorteil. Sondern ich habe nur diese Stimme des Herrn gehört, der sagte, Michael, geh hin und missioniere die Schule. Und ich will da nicht in dieses Detail gehen heute Vormittag, aber es berührt mich zutiefst, weil ich habe einfach nach längerem inneren Ringen dann einfach das getan, was Gott gesagt hat, so schlicht, so einfach, so unkompliziert. Einfach das, was ich wusste, habe ich getan und Gott hat sich dazu gestellt. Und es ist so großartig, wenn Gott uns besucht. Wenn einfach Gott kommt. Und der Herr war auf dieser Schule damals. Ich wurde vor einiger Zeit eingeladen zum 25-jährigen Jubiläum vom Schülergebetskreis. Dann weiß ich so langsam, wie alt ich bin. Ja, also, je mehr ich zu Jubiläen eingeladen werde, desto mehr wird mir bewusst, wie lange ich schon mit dem Herrn unterwegs bin. Und auch immer wieder, wie ich schnell auch verliere diese Kindlichkeit, diese Schlichtheit, diese Einfachheit, einfach zum Herrn zu kommen. Der sagt, der Vorhang ist zerrissen, komm einfach. Ja, komm im festen Glauben und Vertrauen und ergreife, was ich für dich habe. Es ist ein barmherziger Gott, der auf dich wartet. Es ist ein barmherziger Gott. Gott wird heute an diesem Gottesdienst noch weiter an unser Herzen rangehen. Also mach dich bereit. Es geht darum, dass dein Herz frei wird von allem, was kompliziert ist, was dich belastet, was dich hindert. Alles, was es verhindert, dass Gott einfach durchkommen kann. In dieser Einfachheit und Schlichtheit, er will dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen, sogar in deiner Unvollkommenheit. Er will dich gebrauchen. Wie ihr sicherlich wisst, ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs. Und da hat man viel Zeit, alles Mögliche zu tun. Unter anderem höre ich dann immer wieder Radio, der Willi weiß es schon. Habe dann meistens den Deutschlandfunk eingestellt. Und da habe ich vor einigen Monaten eine Sendung gehört in der Frage, ob man nicht schon den Kindern im Kindergartenalter eine Fremdsprache beibringen sollte. Also nicht erst dann, wenn sie in die 5. oder 6. Klasse kommen oder wie es heute bei manchen ist, wenn sie in die 1. oder 2. Grundschulklasse kommen, sondern schon im Kindergartenalter den Kindern eine Fremdsprache beizubringen. Denn man hat festgestellt, dass die Kinder in den ersten 6 Jahren ihres Lebens so viel lernen, wie sonst nie wieder in ihrem Leben. In den ersten 6 Jahren sind sie so aufnahmefähig, dass sie so viel ergreifen, so viel lernen, so viel in sich aufnehmen, wie sonst all die Jahre später nicht wieder. Das hört dann auf, wenn die Kinder in die Schule kommen. Tut mir leid für alle Lehrer unter uns. Nun kann man darüber denken, was man will, und die haben dann diskutiert dort im Radio und das war sehr interessant. Aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ist denn das so, dass Kinder in diesen ersten 6 Jahren ihres Lebens so enorm aufnahmefähig sind? Da gibt es sicherlich biologische Gründe, aber es ist vielleicht auch ein anderer Grund, nämlich 2 Dinge. Erstens, Kinder machen sich keine Sorgen. Ihre Gedanken, ihre Emotionen, ihr innerer Mensch ist nicht behaftet mit Sorgen. Was könnte passieren? Was könnte auf mich zukommen? Was ist am morgigen Tag oder übermorgen oder nächstes Jahr und so weiter? Sie sind frei für das Heute. Ihre ganze Kapazität, ihre ganze Energie, ihr ganzer innerer Mensch erfasst das, was jetzt im Augenblick ist. Und deshalb sind sie so aufnahmefähig, so konzentriert, so enorm empfangsbereit, weil sie keine Sorgen haben. Und zweitens, Kinder sind unglaublich neugierig. Ja, ich habe 4 davon, die sind jetzt alle schon größer. Aber ich denke, jeder von euch weiß das, wenn Kinder klein sind, die sind neugierig nach allem. Alles irgendwie in den Mund nehmen und anpacken und anfassen. Lass die Finger weg, lass die Finger weg. Aber sie müssen wissen, sie müssen greifen und begreifen. Und sie greifen nach allem, ohne Wenn und Aber. Sie sind unglaublich neugierig. Wenn wir viel lernen wollen, wenn wir viel empfangen wollen, auch von dem, was Gott in unser Leben hineinlegen möchte, was Gott uns im Augenblick, im Jetzt, im Heute geben will, dann würde es uns gut tun, ein bisschen mehr wie Kinder zu werden. So nenne ich meine Predigt heute: Vom Keller der Sorge. Bist du so lieb, Robin? Vom Keller der Sorge. Komm. Vom Keller der Sorge auf die Terrasse der Neugierde. Dass Gott uns ruft aus dem Keller der Sorge und hineinnimmt auf diese Terrasse der Neugierde. Und da möchte ich mit euch in einen sehr bekannten Text gehen. Und zwar Matthäus 6. Das hat schon verspult. Also alles schlicht und einfach. Ihr seht. Matthäus Kapitel 6. Und ich lese einen längeren Abschnitt, denn das Wort Gottes spricht sehr stark zu uns in seiner reinen Form. So lasst es einfach an euch heran, während ich euch aus der Bergpredigt Matthäus Kapitel 6 von Vers 19 an vorlese. Da sagt Jesus: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo die Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Lebens. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann 2 Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben. Was ihr essen und was ihr trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung? Und ist nicht der Leib mehr als die Kleidung? Schaut euch die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht und sie ernten nicht, sie sammeln nicht in ihren Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie dennoch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge auch nur eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut doch die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so schön kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr auch für euch tun? Oh, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach alledem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet aber zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Sind wir wieder online? Ja, wunderbar. Hier wird uns zum einen gesagt, sorgt nicht. Und wenn wir nur diese Seite hören würden, dann würden wir sagen, ja prima, was für ein tolles Leben als Christ. Jetzt machen wir keine Sorgen mehr. Ich relaxe, ich entspanne, Wellness. Ich mache Urlaub wie Willi zweimal im Jahr, schön im Februar und im September. Und ich genieße das Leben und keine Probleme mehr. Sorge nicht. Und man könnte ja sehr schnell, wenn man nur diese eine Seite hört, könnte man ja sehr schnell zur Gleichgültigkeit verkommen oder gar zur Zügellosigkeit verkommen. Aber dieser Text sagt nicht nur auf der einen Seite, sorgt euch nicht, sondern er sagt auf der anderen Seite, trachtet. Und weil dieses Wort trachten bloß die Bayern verstehen, habe ich gedacht, übersetze ich es mal anders und nehme mal dieses Wort, seid neugierig. Denn dieses Wort trachten, wie wir später noch sehen werden, bedeutet mit ganzer Hingabe, mit ganzem Sein, mit all meiner Kraft danach suchen, was die Lösung ist. Eine Aufmerksamkeit zu haben, eine Neugierde mit sich zu bringen. Also der einfache Text hier heißt, sorgt euch nicht, sondern seid neugierig. Hör auf, dir Sorgen zu machen und fang an, neugierig zu werden. Erster Teil beschäftigen wir uns kurz nochmal mit dieser Frage, was die Sorgen bewirken und warum wir uns keine Sorgen machen sollen. Nächste Page bitte. Wir haben hier einige Auszüge aus den Reden Jesu über das Thema Sorge. Ich weiß, es kommt noch an vielen anderen Stellen vor. Petrus spricht darüber, Paulus spricht darüber. Es scheint ein Thema zu sein, was schon zum damaligen Zeitpunkt bis zum heutigen Tag die Menschen beschäftigt, dass man sich Sorgen macht. Es ist mir klar, ihr seid hier im CZW, da macht man sich keine Sorgen, ihr seid durchgeheiligt. Aber es könnte sein, dass manche von euch irgendwann mal Sorgen haben. Dann nehmt diese Predigt prophylaktisch mit. Das heißt, dann, wenn die Sorgen kommen, dann greift nach dieser Predigt, horcht sie euch an, kauft sie euch hinten für 2,50 Euro oder wie viel? Weiß nicht, 3 Euro, seid ihr teuer. 3 Euro oder ladet es euch runter vom Internet oder was auch immer. Ist noch billiger. Jetzt habe ich den Markt kaputt gemacht. Nein, ich glaube, jeder von uns ist immer wieder in der Gefahr, sich Sorgen zu machen. Und deshalb, die Bibel greift Themen auf, die mit dem Leben zu tun haben. Die Bibel greift Themen auf, die dein Heute, dein Alltag beschäftigen. Und gibt uns Antworten auf die Fragen des Lebens. Und deshalb, lass uns mal bei Jesus bleiben heute, der einiges zu dem Thema Sorgen gesagt hat. Erstmal die Definition, die ist von Michael Winkler. Sorge sind trübe Gedanken und Gefühle in Verbindung mit Problemen. So definiere ich mal Sorge. Was ist Sorge? Wenn du dir trübe Gedanken und trübe Gefühle machst in Bezug auf gewisse Problemstellungen deines Lebens. Und Jesus sagt, sorgt euch nicht, macht euch keine trüben Gedanken und lasst keine trübe Gefühle in euch zu in Bezug auf Probleme. Wenn ihr Probleme habt, das werden wir im zweiten Teil sehen, dann handelt anders. Dann seid neugierig. Dann trachtet danach, was Gottes Lösungen sind. Jesus sagt, sorgt euch nicht, denn Sorgen ersticken das Gute. Ihr kennt die Geschichte, die Jesus diesbezüglich sagt, nämlich er spricht von diesem vierfältigen Ackerfeld. Von diesem Ackerboden, der vier verschiedene Zustände hat. Und ein Farmer nimmt Samen in seine Hand und streut den Samen aus und er fällt auf dieses unterschiedliche Feld, auf diesen unterschiedlichen Zustand. Und Jesus spricht hier vom Herzenszustand der Menschen. Und ein Feld empfing, oder ein Teil dieses Feldes empfing auch diesen guten Samen, nahm es in sich auf und tatsächlich dieser gute Same entfaltete seine Kraft und es fing an, Frucht heranzureifen. Dann aber streute jemand auch Unkraut hinein und plötzlich kamen die Dornen und die Disteln und die wuchsen schneller und kraftvoller als der gute Same. Und nach einer kurzen Zeit schon erstickten diese Unkrautspflanzungen, diese Disteln, diese Dornen erstickten diesen guten Samen und er konnte nicht ausreifen. Jesus sagt, das sind Sorgen und Vergnügungen des Lebens. Lass uns heute Morgen bei dem Thema Sorge bleiben. Das sind die Sorgen des Lebens, die den guten Samen ersticken. Und wisst ihr, was Jesus von solchen Menschen sagt? Das sind Menschen, die nie etwas zur Reife bringen. Menschen, die nie etwas zur Reife bringen. Und mir begegnen so viele Menschen, die im Leben nie was zur Reife bringen. Gut angefangen im Beruf, in einer Beziehung, in der Nachfolge Jesu. Gut angefangen in ihrer Berufung. Ja, der Herr hat zu ihnen gesprochen. Sie haben im Gebet etwas empfangen. Da ist Samen, guter Samen Gottes hineingefallen in ihr Herz und sie machen sich auf. Sie haben es nicht abgelehnt. Sie haben nicht einen harten Herzensboden, sondern sie empfangen in einem Herzen, das weich ist, das empfänglich ist, diesen guten Samen. Aber sie gehen hinaus aus der Gebetszeit, aus der Gemeinschaft mit dem Herrn, aus der Bibellese, aus dem Gottesdienst, wo immer der gute Samen hineingefallen ist. Und dann kommen die Vergnügungen und die Sorgen des Lebens. Hier die Sorgen des Lebens. Und die wachsen so viel schneller im Herzen hervor. Die sind so viel kraftvoller, so viel schneller und ersticken den guten Samen, sodass er nicht ausreifen kann. Und das, was eigentlich an Gutem hineingepflanzt ist, in diesen Menschen entfaltet seine Frucht niemals, sodass letztendlich keine Frucht im Leben entsteht. Und ist es nicht oft so in unserem Leben? Wir haben Gutes empfangen. Wir haben sehr Gutes empfangen. Gute Gaben, ein gutes Wort vom Herrn, gute Beziehungen, Menschen, die uns vertrauen, Menschen, die sich uns anvertraut haben. Wir haben Gutes empfangen. Auch Kinder sind eine Gabe des Herrn, habt ihr das gewusst? Sieht nicht immer so aus, es ist aber so. Ja. Auch dein Ehepartner ist eine Gabe des Herrn, jawohl? Ja, könnt ihr euch mal streicheln. Es ist wirklich Gabe des Herrn. Sieht nicht immer so aus, es ist aber so. Fühlt sich nicht immer so an, ist aber so. Etwas Gutes gibt Gott hinein in unser Leben. Wenn dann aber die Sorgen sich verwurzeln können in unserem Herzen, in unseren Gedanken und Emotionen, wenn die Sorgen Raum gewinnen in unseren Gedanken und Raum gewinnen in unserem Herzen, in unseren Emotionen, die wachsen schneller, die sind größer, kraftvoller und ersticken den guten Samen. Warum? Weil der gute Same des Reiches Gottes langsam wächst. Und wir leben in einer Zeit, wo alles immer schnell gehen muss. Ja, das E-Mail, früher hat man einen Brief geschrieben, da hat man eine Woche darauf gewartet, bis Antwort kam. Und es konnte ausreifen, eine Woche lang. Heute, wenn du ein E-Mail schreibst, dann erwartet man, dass am selben Tag das E-Mail beantwortet wird und zurückkommt. Und so weiter. Ich habe nichts gegen die Technik, wirklich, ich gebrauche sie. Aber viele Dinge im Leben sind so voller Geschwindigkeit, so schnell. Die haben gar keine Zeit auszureifen. Beziehungen brauchen Zeit auszureifen. Wenn man keine Zeit mehr hat für Beziehungen, dass ein guter Same hineingelegt wird und der langsam ausreifen kann, dann kann die Frucht einer Beziehung sich nicht entfalten. Die Jesusgemeinschaft braucht Zeit. Alles, was das Reich Gottes ist, wächst langsam heran und entfaltet Stück für Stück seine Frucht. Wenn es aber herangereift ist, dann ist es kraftvoll. Dann ist es tief verwurzelt. Dann hat es große Zukunft. Dann wächst es bis hinein in die Ewigkeit und ist nicht am morgigen Tag wieder dahin. Aber es ist manchmal attraktiver, wenn etwas schnell wachsen kann. Jesus sagt, aufgepasst, die Sorgen ersticken das Gute. Deshalb mach dir keine Sorgen, Punkt. Mach dir keine Sorgen, damit nicht das Gute in deinem Leben durch sie erstickt wird. Zweitens, Jesus sagt, Sorgen verblenden uns vor dem Heute. Wir haben hier in Matthäus 6 gelesen, Vers 34, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Das klingt ein bisschen brutal, ja. Aber meint mit anderen Worten, du hast genug Kraft vom Herrn für das Heute. Der Herr legt eine Last auf, aber er hilft auch. Wenn du zu der Last des heutigen Tages noch die Last von morgen und übermorgen und nächstes Jahr dazufügst, dann kannst du es heute nicht tragen. Der Herr gibt dir Kraft für heute. Ich bete schon seit einiger Zeit, habe ich mich mir angewöhnt, das Vaterunser zu beten, also entlang dem Vaterunser zu beten. Und da ist ja sehr viel von heute. Vergib uns unsere Schuld heute, unser tägliches Brot gib uns heute. Damit ist ja auch dieses tägliche gemeint. Das heißt, ich bete es täglich. Es reicht aber auch für heute. Herr, was ich heute verdienen muss, was ich heute brauche für meinen Lebensunterhalt, was ich heute brauche für meinen inneren Menschen, Herr, gib mir das, was ich heute brauche. Und der morgige Tag wird wieder für das Seine sorgen. Denn der Herr ist auch schon im Morgen. Und da gibt es natürlich auch jede Menge Geschichten in der Bibel genau zu diesem Thema. Denkt an das Manna bei dem Volk Israel. Ja, jeden Tag kam genug. Und einige haben doch für den morgigen Tag gesammelt, obwohl Mose sagte, das sollte er nicht machen. Und dann verfaulte das Ding. Wenn wir uns Sorgen machen, dann haben wir nicht genug Kraft und Aufmerksamkeit, um das zu empfangen, was der Tag heute für uns beinhaltet. Was hat Gott in diesen Tag gelegt? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Jesus sagt, heute wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Maria und Martha, die waren im Gestern. Wärst du hier gewesen, Herr, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Ja, ich weiß, Herr, du wirst auferstehen. Wir werden auferstehen am jüngsten Tag. So, sie lebte in der Vergangenheit. Ach, Herr, wenn du da gewesen wärst. Und sie lebte in der Zukunft. Ja, eines Tages wird alles besser werden. Der Herr sagte aber, heute wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Heute. Aber wenn wir mit Sorgen beladen sind und die Sorgen in unseren Emotionen und Gedanken zulassen, dann sind wir nicht frei, um das zu empfangen, was Gott an seiner Herrlichkeit uns heute schenken möchte. Mehr zu lernen im Jetzt, im Heute zu haben. Herr, was möchtest du heute tun? Herr, was möchtest du heute durch mich wirken? Herr, was möchtest du mir heute schenken? Herr, was darf ich heute für dich tun? Aufmerksam sein für das Heute. Und drittens, das Aufmerken auf das, was Gott redet, ist ziemlich ähnlich dem zweiten Punkt und doch nochmal eine andere Nuance drin. Ich denke, ihr erinnert euch an die Geschichte von Maria und Martha. Die beiden Schwestern von Lazarus, von denen ich gerade im Moment gesprochen habe. Und als Jesus zu ihnen kam oder sich angekündigt hatte, da hatten natürlich die Martha und die Maria haben sich bestens vorbereitet. Küche alles sauber gemacht, also so wie im Schwabenland. Ja. Da ist es ja, da wirst du ja kaum eingeladen, weil die Leute haben so einen Stress, ja, wenn Besuch sich ankündigt, dann müssen sie ihre Küchenschrank ausräumen und alles wieder sauber spülen, die Handtücher im Bad müssen. Und falls der das Badschränkli aufmacht, muss alles ganz bigobello drin sein. Das ist ein unglaublicher Stress im Schwabenland, eingeladen zu werden oder Besuch zu haben. Und so war es vielleicht damals auch. Ja, die haben also geackert und gearbeitet und vorbereitet. Und Martha kam aus diesem Schwung gar nicht mehr raus. Kam nicht mehr zur Ruhe. Jesus hat nichts gegen die Arbeit. Ja, sonst wäre es um uns Schwaben schlimm bestellt. Ja. Obwohl wir ja eigentlich faul sind, aber wir sind arbeitsam geworden im 18. Jahrhundert, aber das ist eine andere Geschichte. So Martha, die kam aus diesem Beschäftigtsein gar nicht mehr raus. Jesus kam an. Jetzt war der große Moment, wo Jesus zu Besuch gekommen ist. Und Maria setzt sich sogleich zu den Füßen Jesu und sagt, Jesus, was hast du mitgebracht? Und ihre ganze Aufmerksamkeit gehört jetzt Jesus. All das andere spielt jetzt keine Rolle. Jetzt bist du da, Herr, und mein Herz ist weit für dich. Was möchtest du mir sagen? Was hast du mir mitgebracht? Was möchtest du hineinlegen in mein Leben? Und sie ist ganz Ohr, ganz aufmerksam. Ihr Herz ist weit für Jesus. Und jetzt lernt ihr was über manipulatives Beten. Martha stürmt aus der Küche. Da hat es wahrscheinlich vorher schon gegrumpelt. Da war schon ein bisschen Bitterkeit in ihrem Herzen. Ich muss hier alles alleine machen. Sie stürmt aus der Küche ins Wohnzimmer, wo Jesus und Maria sind. Und sie spricht zu Jesus. Jesus, sage der Maria, dass sie mir helfen soll. Das ist manipulatives Beten. Ah ja, so machen wir es manchmal. Herr, mache du, dass mein Ehemann endlich das tut, was ich von ihm will. Herr, mache du mit meinen Kindern das, dass sie endlich gute Noten schreiben und mich befriedigen mit ihrem guten Zeugnis. So betet ihr natürlich nicht, ihr seid gut gelehrt. Aber manchmal passiert das. Das sind die Gebete, vor denen ich mich fürchte, ehrlich. Wenn andere für mich beten, was ich tun soll in ihren Augen, ja, dann wird's gefährlich. So, Martha spricht Jesus an, sage Maria, was sie nämlich an mir in der Küche draußen tun soll. Und Jesus in seiner freundlichen und direkten Art, er spricht nicht mit der Maria, sondern er spricht mit Martha. Immer der direkte Weg, gell? Ist der richtige Weg. Jesus sagt zu Martha, 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 du machst dir Sorgen um vieles. Maria aber hat das bessere Teil erwählt. Jetzt haben wir es wieder, wir müssen nicht mehr schaffen. Nein, an einer anderen Stelle heißt es, Jesus hatte Martha lieb. Und Maria war auch von Schaffhausen, nicht nur Martha. Ja? Die haben beide gearbeitet, aber jetzt war der Moment, wo es darum geht, aufmerksam zu sein. Jetzt ist eine andere Zeit. Jetzt hat eine andere Stunde geschlagen. Jetzt ist ein anderer Kairos Gottes. Jetzt ist ein Moment, wo Gott etwas tun möchte. Und jetzt muss ich alles andere stehen und liegen lassen. Das würde übrigens auch, das kriegt ihr jetzt umsonst mit, ein bisschen Ehetherapie, würde übrigens uns Ehepaaren auch ganz gut tun. Aufmerksam zuhören. Wo ist die Zeit, wo ihr nur euch einander habt? Und wo alles andere stehen und liegen bleiben, sagt, jetzt haben wir 2, 3, 4 Stunden, um nur einander zuzuhören, miteinander zu sprechen, nur um aufmerksam zu sein, was du mir sagen möchtest. Aufmerksam zu sein, dass ich mein Herz vor dir entfalten kann. Wo ist diese Zeit? Und wenn du sie nicht jede Woche mindestens einmal hast, dann tut mir deine Ehe leid. Ich weiß, Ehe ist 95% Arbeit. Das haben wir nicht gewusst, als wir geheiratet haben. Es ist Arbeitsgemeinschaft zu 95%. Aber wo sind die 5% Romanze? Wo sind die 5% aufmerksames Zuhören? Hier geht's nur um uns beide, nur um dich und mich. Wo sind diese? Und wenn ihr die nicht habt, dann kommt ihr aus dieser Routine nicht mehr heraus. Es ist ähnlich, wie der Herr sagt, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Und wenn wir den 7. Tag nicht ruhen, dann kommen wir aus einem Arbeitsprozess nicht mehr heraus. Wir werden Workaholics. Ich weiß, manche sind, muss man sagen, du sollst 6 Tage arbeiten. Aber anderen muss man sagen, du sollst einen Tag ruhen. Manche kommen auch aus der Routine des Ruhens nicht mehr raus. Ja, stimmt. So, die Sorge nimmt uns die Aufmerksamkeit des Augenblicks. Und wenn ich im Gespräch bin mit jemand und im Hintergrund rattert mit, was ich noch alles zu tun habe, was für Probleme entstehen könnten, was noch alles auf mich zukommen könnte und so weiter und so fort, dann habe ich keine Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber. Das nennt man aktives Zuhören. Habe ich dich richtig verstanden? Ist das das, was du mir sagen wolltest? Das heißt, ich bin ganz Ohr, ich bin ganz da. Alles andere spielt jetzt keine Rolle. Ich habe vor vielen Jahren, als ich noch in Ditzingen Pastor war und ich jeden Tag beim Mittagessen zu Hause sein konnte oder fast jeden Tag, da hat meine Frau eines Tages zu mir gesagt, Michael, du bist überhaupt nicht da. Ich sage, doch, ich bin da. Und ich konnte es beweisen. Und ich konnte es auflisten. Michael, du bist überhaupt nicht da. Und sie hatte recht. Das heißt, ich war mit meinen Gedanken und Emotionen woanders. Mein Körper saß am Tisch. Und die Kinder haben erzählt von der Schule. Meine Frau hat erzählt, was ablief, wer angerufen hat und dieses und jenes. Und ich sage, ja, Gedanken und Emotionen waren woanders. Und ich musste Buße tun über dieser Unachtsamkeit und der Respektlosigkeit, was es letztendlich ist. Das Gleiche war, ich musste lernen, bitter lernen, dass das Telefon nicht immer Vorrang hat. Das ist heute noch schwieriger mit dem Handy. Das heißt, wir sitzen beim Essen, wir sitzen zusammen als Ehepaar, wir haben ungeteilte Aufmerksamkeit aneinander und das Telefon klingelt. Und ganz automatisch rennt man zum Telefon, hebt ab und sagt, ja, und plötzlich hat derjenige, der jetzt anruft, immer Vorrecht. Das ist respektlos. Weshalb ich mein Handy ausschalte, wenn ich ein Gespräch habe. Weil jetzt will ich ganz aufmerksam sein auf das, was du mir zu sagen hast. Und ich will ganz aufmerksam sein, was Gott durch mich dir schenken will. Lass uns diese Momente halten. Und dasselbe ist auch wahr und richtig in Bezug auf Jesus. Wo sind die Momente, die Augenblicke, wo wir so ruhig und still sind vor ihm, eine ungeteilte Aufmerksamkeit ihm schenken? Zu den Füßen Jesu zu sitzen, stille zu werden vor ihm und sagen, Herr, wie geht's eigentlich dir? Herr, was ist eigentlich dir wichtig? Herr, wie siehst du Himmel und Erde? Wie siehst du meinen Alltag? Wie siehst du meine Familie? Was denkst du, Herr, über unserem Land? Ungeteilte Aufmerksamkeit dem Herrn zu geben. Die Sorgen verhindern das. Und auch das ist mit ein weiterer Grund, warum wir uns keine Sorgen machen sollen. Jetzt lasst uns aber in den zweiten Teil gehen. Seid neugierig. Vielleicht können wir die nächste Folie haben, bitte. Seid neugierig. Nun habe ich vorher nur dieses Stichwort gesagt. Seid neugierig. Macht euch keine Sorgen, sondern seid neugierig. Natürlich nicht neugierig nach irgendwas, sondern hier heißt es, trachtet zuerst. Seid neugierig vor allem, zuallererst seid neugierig nach dem Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes sind die Schätze des Himmels, die unvergänglich sind. Wir haben ja den ganzen Textzusammenhang gelesen. Am Anfang sagt ja Jesus, sammelt nicht Schätzen auf Erden, die vergehen, die gestohlen werden können, sondern sammelt Schätze des Reiches Gottes, die Ewigkeit in sich tragen. Nun, das ist alles vielleicht sehr theoretisch. Aber mal in ganz praktischen Zusammenhänge, wenn ich mir keine Sorgen machen soll um die Schulnoten meiner Kinder, ja, was mache ich denn dann? Jetzt kommt der Junge heim mit dem Fünfer in Franz. Sag ich, wie der Vater. Gleiche Probleme wie der Vater. Und was ist aus dem Vater geworden? Hat Schule gewechselt, vom Gimmi runter in die Realschule. Meine Geschichte. Jetzt hat der Kerle auch einen Fünfer. So hat es bei mir auch angefangen. So, jetzt kommen Sorgen. Meine Güte, was mache ich jetzt? Ich werde unruhig. Ich versuche, irgendwelche Hebel zu ziehen. Macht euch keine Sorgen, sondern seid neugierig auf das Reich Gottes. Herr, was ist jetzt, wenn der Junge der Fünfer heimbringt, was ist jetzt Reich Gottes? Ja, Moment, Reich Gottes ist nur in der Gemeinde. Nein, Reich Gottes ist im alltäglichen Leben. Reich Gottes ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Reich Gottes sind die ewigen Werte, die nicht vergehen. Was wird nicht vergehen? Glaube, Liebe, Hoffnung wird nicht vergehen. Aha, so, ich suche nach Lösung. Ich bin neugierig darauf, Herr, was ist in dieser Situation eine Lösung von Glaube, Liebe, Hoffnung? Was ist eine Lösung von Frieden, Freude und Gerechtigkeit? Wenn ich jetzt dem Kerl sage, oh ja, so hat es bei mir auch angefangen, dann übertrage ich meine Sorgen auf ihn, oder? Wenn ich dann Druck ausübe und sage, das passiert mir ja nicht, und ich versuche ihn meinen Sorgendruck zu übertragen und meine, dadurch wird er besser, weit gefehlt. Das wird gestohlen, das ist vielleicht kurzfristig, aber es greift nicht langfristig. Deshalb kommen die Diebe und stehlen das wieder weg. Die Sorge produziert Dinge, die wieder gestohlen werden, die nicht lange anhalten, auch wenn sie kurzfristige Lösungen bringen. Sie bringen keine langfristigen Lösungen. Das Reich Gottes, aber die ewigen Werte bringen langfristige Lösungen. So, die Frage ist, wie bringe ich jetzt Reich Gottes in diese Situation? Wie kommt der Shalom Gottes, der Frieden Gottes dort rein? Wie kommt Freude an der Schule? Das ist schwierig. Freude an Franz? Aber das Reich Gottes ist Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. So ist eine riesen Herausforderung. Wenn das Reich Gottes aber reinkommt, dann kommt auch Freude in den Franzunterricht. Heißt Französischunterricht. Ich weiß, ihr seid ungläubig hier, schaut mich so ungläubig an, aber es ist möglich. Es ist möglich. Wie entfalte ich jetzt in dieser Situation Glauben? Wie bringe ich diesen Same, diese Perspektive von Glauben in diese Situation hinein? Die Sorge streut Unglauben, Ängstlichkeit, Enge. Das Herz wird schmal und eng. Wenn ich aber Perspektive, Hoffnung, Glauben und Liebe hineinbringe, dann wird das Herz weit. Und Motivation entfaltet sich. Und so sagt Jesus, seid neugierig darauf, wenn die Situation von Problemen entsteht. Erinnert euch, Sorgen sind negative Gefühle, negative Gedanken in Bezug auf Sorgen. Sagt, wenn jetzt Probleme entstehen, dann lass nicht trübe Gedanken und trübe Sorgen und trübe Gefühle zu, sondern sei neugierig, Herr, wie sieht Reich Gottes jetzt in dem aus? Herr, was ist jetzt Glaube? Was ist jetzt Liebe? Was ist jetzt Hoffnung? Was ist jetzt Shalom? Was ist jetzt Freude? Wo trage ich jetzt Gnade hinein in diese Situation? Wie geht das, Herr? Sei neugierig darauf. Damit beschäftige dich. Am Arbeitsplatz. Alle sind voller Sorge um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Wer wird derjenige sein, der als nächstes gehen muss? Und die Sorge ergreift. Und dann hat man vielleicht kurzfristige Lösungen, die Sorge produziert kurzfristige Lösungen, die im nächsten Jahr der Dieb wieder stiehlt. Sei neugierig darauf, Herr, was sind deine Lösungen? Und übrigens, das wäre ein Referat wert, drüber zu halten. Viele, viele Male im Laufe der Geschichte haben Christen, die mit Gott zusammen ihren Arbeitsplatz gelebt haben, haben Innovationen, haben Neuerungen entdeckt, die anderen verborgen blieben, die in Sorge waren. Die vielen, die jetzt in Sorge sind um ihren Arbeitsplatz, die werden ihn verlieren. Denn die Sorge frisst sie auf und sie sind nicht mehr leistungsfähig. Immer weniger, immer weniger. Und wir als Volk Gottes sind jetzt hier aufgefordert, inmitten dieser Situation nicht den Sorgen Raum zu geben, sondern zu sagen, Herr, was sind Lösungen? Wo kommt Innovation, Erneuerung, Transformation an diesen Arbeitsplatz? Herr, was ist die Chance in dieser Krise? Aufmerksam sein. Herr, ich will aufmerksam hören. Gib mir eine Idee. Füll mein Herz mit deinen Gedanken. Herr, was sagt dein Wort zu solch einer Situation? Was ist das Ewige? Wo sind Werte und Lösungen von Ewigkeit, die nicht morgen wieder vorbei sind, die nicht kurzfristige Problemlösungen sind, sondern langfristig unser Unternehmen fruchtbar machen? Ganz praktisch. Das ist, was Jesus hier sagt. Seid neugierig. Gerechtigkeit ist auch so ein schwieriges Wort. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, ich habe es mal so definiert, ist, wenn jemand das bekommt, was ihm zusteht, laut einer Vereinbarung. Ich habe mich mit Juristen unterhalten, der hat sich nicht gewagt, Gerechtigkeit zu definieren. Er sagt, gut, dann muss ich selber machen. Ich weiß nicht, wie gut die Definition ist, aber sie hilft mir, Gerechtigkeit zu verstehen. Gerechtigkeit entsteht dann, wenn jemand das bekommt, was ihm zusteht. laut einer Vereinbarung. Es gibt einen Bund, es gibt eine Abmachung. Und wenn ich dann das bekomme, was diese Abmachung beinhaltet, dann ist mir Gerechtigkeit geworden. Großes Thema. Hier auch in diesem Zusammenhang, trachtet nach der Gerechtigkeit Gottes. Wisst ihr eigentlich, was euch zusteht? Kennt ihr den neuen Bund in Jesus Christus, den er mit uns gemacht hat? Da gibt es eine Vereinbarung, geschrieben mit seinem Blut, mit einem doppelten Eid, sagt der Hebräerbrief, hat er ihn festgelegt. Es gibt einen Bund in Jesus Christus. Und es soll dir Gerechtigkeit werden, dass das, was dieser Bund in Jesus Christus dir gibt, was dir zusteht aufgrund dieses Bundes, dass du es empfängst. Es soll dir Gerechtigkeit werden. Herr, was sind deine Gedanken? Was ist dein Wort? Ich muss weitergehen. Der letzte Gedanke in dem Ganzen. Warum funktioniert das eigentlich? Denn das Wort sagt hier, wenn ihr euch nicht Sorgen macht, sondern trachtet, seid neugierig auf Gottes Lösungen, dann wird euch das, worüber ihr euch Sorgen gemacht habt, alles hinzugetan werden. Das heißt, du bekommst Lösungen für deine Probleme. Warum? Nächste Folie bitte. Der Text begründet es uns. Weil die Wiederherstellung göttlicher Gerechtigkeit die Versorgung beinhaltet. In diesem Bund, den er mit uns gemacht hat, ist Paragraph 5 Absatz B oder sowas. Sagt dieser Bund, dass er für uns sorgen wird. Jesus sagt es hier, wenn die Lilien gekleidet sind, wenn die Spatzen versorgt werden, oh ihr Kleingläubigen, wird es der Herr nicht auch mit euch tun? Warum macht ihr euch Sorgen? Um die Dinge, die alltäglichen Dinge. Der Herr wird sie euch geben. Wenn ihr trachtet, dann seht ihr diese Dinge. Wenn ihr neugierig seid, dann versteht ihr diese Dinge. Und ihr empfangt das, was Gott schon bereitet hat für die, die ihn lieben. Wenn du dir aber Sorgen machst, dann entdeckst du nicht das, was Gott in seinem Bund dir bereitet hat. Und deshalb erlangen wir viel von dem nicht, was eigentlich Teil des Bundes ist. Weil wir in die falsche Richtung gucken, weil wir von Sorgen verhaftet sind, weil die Sorgen unser Herz zerstören. Und wir sind nicht neugierig nach dem, was Gott in seinem Bund uns zugesagt hat. Wenn wir neugierig sind, dann erlangen wir es. Und zweitens, weil wir einen Vater im Himmel haben, der gut ist. Und er weiß, was wir bedürfen. Und jetzt sind wir wieder am Anfang angelangt. Werdet wie die Kinder. Wir haben einen Papa im Himmel, der weiß, was wir bedürfen. Lass mich, bevor ich mit euch ins Gebet gehe, noch Psalm 127, einen Vers lesen. Der ist nicht sehr arbeitgeberfreundlich. Da heißt es nämlich im Vers 2, in Psalm 127, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet. Und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Das ist Bibel, das ist nicht Michael Winkler. Super, gell? Was heißt das? Es ist umsonst, wenn ihr euch früh aufmacht, weil ihr so viel Sorgen habt. Die Sorge bringt keine Lösungen. Hör auf, das Brot der Sorge zu essen. Das ist bitter, macht nicht satt, ist zerstörerisch. Sondern während du schläfst, bereitet Gott in seiner Güte dir die Mahlzeit für den nächsten Tag vor. Denn seine Güte ist neu jeden Morgen. Jeden Morgen. So, deshalb schlaf ganz ruhig. Und wenn du morgens aufwachst, dann weißt du, der Papa im Himmel hat den Tag vorbereitet. Und du isst das Brot seiner Güte, nicht das Gnadenbrot, das Brot seiner Güte. Ja. Du isst das Brot seiner Güte. Er ernährt dich für diesen Tag. Er hat für diesen Tag, für die Probleme und Sorgen und Situationen dieses Tages alles vorbereitet, während du schläfst. Das ist, was dieser Text sagt. Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, dass du wegen Sorgen früh aufstehst. Denn die Sorgen machen dir den Tag kaputt. Sondern schlafe ganz ruhig bis um 6:30, glaub, gell, Willi, bist du aufgestanden? 6:30? Ja. So als Pastor darf man bis 6:30 schlafen. Schlaf bis um 6:30. Steh auf und du weißt, der Herr hat eine Heilung schon bereit, gell, Willi? Und der Herr hat schon die Lösung der Situationen für den heutigen Tag schon vorbereitet. Sei neugierig, wenn du morgens aufwachst. Herr, wie wird dein Reich sich heute entfalten? Bin gespannt, Herr. Ich freue mich richtig auf die Probleme des Alltags. Ich bin voller Zuversicht. Weil ich weiß, während ich geschlafen habe, hast du mir ein Frühstück der Güte bereitet, was alles beinhaltet, damit ich an diesem Tag kraftvoll leben kann, aufmerksam empfangen kann, was du für mich hast und die Probleme, die Problemstellungen des Alltags bewältigen kann in deiner Gnade und Kraft. Wenn wir jetzt ins Gebet gehen, dann möchte ich euch einfach einladen, darf noch 5 Minuten, gell, glaube ich. Dann möchte ich euch einladen, macht euer Herz weit für den Papa im Himmel. Ich glaube, dass der Herr aus eurem Herzen all diese Sorgen wurzeln, all diese dieses Gestrüpp von Unkraut, Sorgenunkraut rausnehmen möchte heute aus eurem Herzen. Dass euer Herz wieder frei ist, um diese Güte des Herrn zu empfangen. Neugierig zu sein für den Herrn. So schnell wird unser Herz hart. So schnell wird unser Herz voller Sorgen und Frustrationen und dergleichen mehr. Und dann kommt Gott nicht mehr durch mit dem, was er uns so gern in seiner Vaterliebe geben möchte. Ich war im August mit meiner Frau im Urlaub. Ich mache im August Urlaub, Willi. Wir waren in Südtirol, sind wandern gegangen. Die Kinder waren alle weg. Eine Woche ohne Kinder. Puh, das ist unglaublich. Ja, ich liebe die Kinder wirklich, aber das war klasse. Eine Woche. Und wir sind gewandert. Und am letzten Tag oder vorletzten Tag hatten wir nochmal uns richtig gegeben. 7-Stunden-Tour, 1400 Höhenmeter. Wir waren oben und es war ziemlich kühl. Da waren wir nicht darauf vorbereitet, sodass wir schnell wieder den Abstieg machen mussten. Und der Abstieg war ein sehr schmaler Pfad. Das heißt, wir sind ungefähr 2 Stunden, konnten wir nicht nebeneinander gehen, sondern konnten nur hintereinander gehen. Und vorher sind wir viel nebeneinander gegangen, weil wenn man nebeneinander geht, kann man besser reden miteinander, als wenn man sich in die Augen sieht. Und so haben wir geredet. Aber auf diesem Abstieg war jeder für sich allein und es war gut so. Und als ich so gegangen bin, dann plötzlich fing der Geist Gottes an. Willi hat es ja schon gesagt, so irgendwann fängt der Geist Gottes an zu reden im Urlaub. Dann fing der Geist Gottes an, mir meinen Herzenszustand aufzuzeigen. Und es war bitter. Denn ich sah plötzlich, wie mein Herz so steinig geworden ist. Ein Stück wie eine Wüste, wo nicht mehr viel wächst. Und ich merkte, wie viel Frust ich zugelassen hatte und wie viel Zerstörerisches ich zugelassen hatte in meinem Herzen. Und ich war sehr bekümmert darüber und sehr geschockt, wenn Gott sein Licht hineinleuchten lässt in den Zustand des Herzens. Und ich habe gesagt, Herr, hier ist mein Herz. Begegne mir. Und der Herr in seiner Güte, dann kommt ja der Herr in Güte. Ist das nicht schön? Er kommt in Güte wie ein Morgentau auf trockenes Land. Und während ich so ging, kam ein Lied zu mir durch den Heiligen Geist, was ich in Kenia gehört habe und wir dort gesungen haben. Und ich fing an zu singen. Holy Spirit, you are welcome here in this place. Holy Spirit, You are welcome here in this place, like a dove so gently descend on me. Holy Ghost, you're welcome again. Und ich sang dieses Lied viele Male. Und während ich sang, liefen Tränen mir übers Gesicht und mein Herz fing an, weich zu werden. Dieser Tau Gottes, so sanft wie eine Taube, kam der Geist Gottes auf meine Seele, auf mein Herz und fing an aufzuräumen, fing an, wieder Leben hineinzupumpen in mein Herz. Mein Herz fing wieder an zu leben, frei vom Unkraut, von Frust und Sorge und diesen Dingen. Und ich glaube, der Herr möchte auch dich einladen und sagen, komm, gib mir, mein Kind, dein Herz. Wenn du Sorgen hast und dieser Herzensboden steinig geworden ist, oder bei manchen habe ich gesehen in der Gebetsvorbereitung, wie ihr so ein Gewirr von Dornen und Disteln, dass ihr nicht mehr durchblickt. Und ihr seid förmlich untergraben, begraben unter diesen Sorgen des Alltags und wisst nicht mehr ein und nicht mehr aus. Und habt teilweise fast die Hoffnung aufgegeben. Aber der Herr möchte heute zu dir sprechen, persönlich. Es ist keine Predigt für Richtungsweisung für die Gemeinde, es ist eine Predigt für dich, für deine Situation, deinen Alltag. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn es dir ein Bedürfnis ist, dein Herz jetzt dem Herrn hinzuhalten. Dann entweder steh auf an deinem Platz oder komm auch durchaus nach vorne. Lass dich berühren vom Heiligen Geist, dass all die Sorgen, Disteln weggenommen werden und der sanfte Regen Gottes auf dich kommt und der Same, der gute Same, der in dich hineingepflanzt ist, aufgeht und seine Frucht entfaltet. Heiliger Geist, sei willkommen hier unter uns. Heiliger Geist, sei willkommen hier unter uns. Wie die Taube so sanft berühre mich. Heiliger Geist, sei willkommen bei uns.